Es gehört nun auch zum Teil der Wahrheit, dass wir einfach immer spezifischer werden. In den Needs, die wir benötigen, das Matching zwischen dem, was wir eigentlich benötigen, durch die Industrialisierung.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Modern Work to Go, dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hier ist immer der Florian und damit die Arbeitswelt von morgen überhaupt Realität wird, müssen wir ein Problem lösen und zwar den Fachkräftemangel. In manchen Branchen ist er ziemlich ausgeprägt und dadurch natürlich eine sehr, sehr hohe Herausforderung für die Organisation da draußen. Dazu habe ich mir heute den Dr. Matthias Mauch eingeladen, der sich diesem Thema gewidmet hat. Er löst dieses Problem nicht nur, sondern er geht es von ganz neuen Perspektiven an. Wie menschlich man das Thema Fachkräftemangel angehen kann und was er ansonsten noch so tut und wie man Menschen super in eine Organisation integrieren kann und was das Thema Führung damit zu tun hat, das werden wir heute einmal besprechen. Und damit starten wir direkt in den Podcast.
Hallo Matthias, schön, dass du hier im Podcast dabei bist.
Hallo Florian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und schön, dass ich der Erste bin mit der neuen Begrüßung.
Ja, freuen wir uns auch drauf. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern so ein bisschen vor.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Matthias Mauch. Ich bin der Geschäftsführer hier in Deutschland und Österreich von Turn. 39 Jahre alt und komme eigentlich ursprünglich aus der Makroökonomik, Volkswirtschaft, studiert, promoviert und mich dann relativ schnell in einem Vakuum gefunden, wo ich nicht so recht wusste, was will ich eigentlich machen im Leben. Und war dann kurzzeitig bei der EZB und habe immer so ein bisschen diesen Drang auch gehabt, etwas zu machen, was nachhaltig ist, etwas zu machen, was uns als Gesellschaft irgendwie verändert. Aber ja, da bin ich dann über ein paar Stolpersteine zu dem gekommen, wo ich heute bin.
Ja, das hat man im Vorgespräch schon, man würde sagen, als Personaler verrückten oder wilden Lebenslauf schon mal verschiedene Sachen ausprobiert. Von daher die Frage jetzt sehr besonders spannend an dich. Was gibt dir denn Energie bei der Arbeit?
Okay, ich hole kurz aus, dann gehen wir vielleicht mal in diese Vita kurz rein. Ich war in Tunesien. So, fangen wir mal damit an. Und das Ganze ist ein bisschen ein Familiending gewesen. Meine Mutter hat angerufen und hat gesagt, Mensch, dein Bruder, der macht da was in Tunesien. Schau jetzt mal an, das ist ja ganz komisch. Was machen denn meine Söhne in Tunesien? So, ich habe mit Tunesien so viel zu tun gehabt wie du oder wie die meisten Zuhörer wahrscheinlich. Und dann bin ich da hingeflogen und dann saß da mein Bruder und hat mir dann ganz stolz präsentiert. Ja, guck mal, hier ist die Küche und hier ist da das Schlafzimmer. Und das ist unser Vorlesungszimmer, wo wir dann einen Unterricht machen für Deutschkurse. Okay, also Deutschkurse in Tunesien und da, lieber Christian, das ist mein Bruder, hast du jetzt eine Couch und zwei Plastikstühle. So, das ist ja schwierig, ich verstehe. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe ja gerade erst angefangen, warte mal, das hier wird Tunesiens größte Sprachschule für Deutsch. So hat sich das dann ergeben, dass ich das dann immer ein bisschen mitverfolgt habe, angefangen habe, die Finanzen zu machen und tatsächlich sind wir auch kräftig gewachsen. Ganz viele verrückte Dinge passiert. 2016 waren wir dann tatsächlich Marktführer in Tunesien. Und haben von dort aus dann eben auch dieses Sprachthema expandiert. Und wenn man das so, ich habe selber mitgelehrt, ich habe auch an der WHU, an meiner alten Uni gelehrt, so ich lehre gerne, ich erzähle gerne Dinge und es macht mir Freude, wenn meine Zuhörer sozusagen ein bisschen schlauer aus dem Podcast oder aus meiner Vorlesung rausgehen, als sie davor waren. Und natürlich kommen wir mit den Leuten ins Gespräch, warum seid ihr hier, was macht ihr, warum lernt ihr überhaupt Deutsch? Und irgendwann ist uns so aufgefallen, halbe Stunde leise, hier sind ja lauter Pflegekräfte. Was macht ihr denn hier? Ja, wieso pflegt ihr denn nicht in Tunesien? Ja, nee, Deutschland, so, das kommt und da wollen wir alle hin. Und so sind wir darauf aufmerksam geworden. Und irgendwann habe ich dann einfach mein Klinikum angerufen in Düsseldorf und habe gesagt, Mensch, also irgendwie wirklich so Telefonbuch aufgeschlagen. Überhaupt, man sollte von mir nicht lernen, wie man Business macht. Da sind ein paar Irrungen und Wirrungen dabei, die man sich gerne sparen kann. Aber im Ernst, und die haben gesagt, ja klar, lass uns das mal machen. Was willst du denn dafür haben? Wie? Da kriegt man Geld dafür. Ich will es ja nur für meine Studenten haben. So, das war meine erste Reaktion. Dann haben sie gesagt, okay, komm mal her und dann machen wir das. Bis heute einer unserer größten Partner. Heute sind da über 200 Pfleger von uns. Und so sind wir in die Diskussion gekommen. Und jetzt habe ich ein kurzes Prälude vielleicht zur Antwort auf deine Frage gegeben. Ja, das ist die interne Motivation, die du bekommst, wenn du literally das Leben von Leuten änderst. Und nicht nur von den Leuten, die gehen aus Tunesien, sondern auch von Leuten, wenn die hier ankommen, von Klinikleitungen, von Stationsleitungen, die auf einmal Ressourcen haben. Hey, da, ja, okay, sag dem Ahmed, sag dem Miriam Bescheid, ja, so geil, dass wir die haben. So, ich kriege jetzt, während ich rede, Goosebumps gerade. Das ist das, warum ich jeden Morgen aufstehe. Und ich versuche auch vom Mindset her, wenn du so in die Arbeit gehst, und ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen so geht, ich frage mich relativ regelmäßig nach dem Aufstehen, wozu das alles gerade, und das kennen wir alle, Finanzierungsroute steht an, oder eine Due Diligence, wenn du den Laden verläufst, wie hältst du das alles aus und wie schaffst du deine eigene Resilienz? Und ich glaube, eine Antwort auf die Frage zu haben, warum stehe ich am Morgen auf und was gibt es Gutes, ist genau der Grund für meine persönliche Resilienz. Und ich glaube auch von den Leuten, die zuhören, viele von denen da draußen brauchen viel Resilienz in dem, was sie tun. Und ich nehme halt ganz viel aus meiner Arbeit. Also wirklich zu sehen, die Miriam ist jetzt hier. Jetzt haben wir gerade ein Fotoshooting, also wirklich, die heißt wirklich Miriam und ich habe die auch wirklich gerade getroffen, haben wir ein Fotoshooting gemacht, wo wir auch mal, sage ich mal, ja, schon so Prêt-à-porter Fotos gemacht haben, also richtig coole Sachen. Und einfach so, ich habe sie 2017 sozusagen gesehen und ich sehe sie jetzt, wo sie ist, wie sich auch ihr Mindset in Berlin geändert hat und so. Das sind so die Stories, die es rechtfertigen, dass ich auch irgendwo mein Leben ja da reingebe in diese Mission und das motiviert mich jeden Tag.
Ja, das ist eine sehr menschliche Motivation auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schön. Das hat wir, glaube ich, so in der Form auch noch nicht in dem Podcast. Ich glaube, du musst unseren Zuhörern aber trotzdem jetzt noch mal ganz kurz erklären, was euer Geschäftsmodell ist. Das hat mir jetzt schon so ein bisschen rausgehört, aber um das noch mal so ein bisschen aufzugreifen, weil wir sprechen ja dann auch gleich darüber, über das Thema Integration von Fachkräften, Fachkräftemangel auch in Deutschland, Integration von Menschen in Arbeit dann auch. Und ja, erklär noch mal ganz kurz, was genau ihr macht und wie das abläuft.
Wir haben ja schon angeschnitten, ich habe dann zusammen mit meinem Bruder diese Sprachschule betrieben und das war alles noch während meiner Promotion. Ich bin also immer hin und her geflogen und habe dann eine Woche im Monat typischerweise oder oft auch weniger, nur ein Wochenende dann dort gearbeitet. Und aus dieser Idee heraus hat sich eben auch dieses, heute würde man oder früher hätten wir es gesagt, Agenturgeschäft damals noch entwickelt, wo wir halt wirklich hingegangen sind und gesagt haben, braucht ihr Fachkräfte in der Pflege, Ingenieurwesen, Techniker, etc., wo wir eben helfen können, wo wir halt wie gesagt, immer dieses Nachhaltigkeitsgedanke, wo wir halt einen Grund zum Aufstehen haben und wo wir eben auch mit dem, was wir tun, Dinge in Deutschland anstoßen können. Jetzt haben wir irgendwie auch immer eine Mission, also die Jobs, die wir suchen, sollen irgendwie missionbehaftet sein. Das heißt, wir haben uns jetzt auf zwei große Bereiche sozusagen, Medizin und Pflege ist der eine und Renewables, nennen wir das, ist der andere, sozusagen spezialisiert, wo wir dann eben Elektrotechniker, Elektroingenieure für Starkstromleitungen rekrutieren und auf der anderen Seite eben Pflegepersonal rekrutieren. Das war das, was wir bisher gemacht haben. Damals hieß meine Firma noch Rekrut. Ich habe dann im Dezember 2023 einen Anruf aus München erhalten, so, und ob ich gerade in der Gegend bin, und der würde sich gerne mit mir treffen und so und das mal hören, was ich hier so mache. Und da wurde schon so relativ klar angesprochen, dass man zusammen da Dinge machen will und dass man sich auch vorstellen könnte, meine Firma zu übernehmen. Ich finde das so, ja, mei, habe ich gesagt, ja, mei, danke. Da waren schon ein paar da. So, das ist so nicht möglich und ich glaube auch nicht, dass das so passiert. Da hat mich der Gründer angerufen, heute mein CEO, der Avi, einen Monat später. Hat gesagt, nee, so, wir machen das und du bist da auch der Richtige. Und hör mal zu, Freundchen, so, wir können das auch. Dann habe ich gesagt, okay, ja, you have my attention now. Und dann war das ein langer Prozess, ein indisch-deutsches Team zusammengeführt. Mein eigenes Team ist zur Hälfte arabisch, viele aus Jordanien, viele aus Tunesien. Die Due Diligence hat 6 Monate gedauert, bis alle Investoren zugestimmt haben, bis alles geklappt hat. Sehr viel Resilienz vonnöten, sehr viel Good Vibes vonnöten, um mich daran auch sozusagen zu orientieren und Kraft zu bekommen. Nach einem halben Jahr habe ich dann meine Firma verkauft. Die ist dann in die Turn Group übergegangen. Und so bin ich heute jetzt der Geschäftsführer hier für Deutschland und Österreich. Und Turn, was wir machen ist, wir sind aus dem eigentlichen Agenturgeschäft jetzt rausgewachsen. Wir machen das immer noch natürlich. Aber so die Frage, die Deutschland ja wirklich hat, und wenn ich wirklich mit den Leuten rede, ist, das ist ja kein Autoreifen, der jetzt da irgendwie reingeschifft kommt und einfach verkauft wird. Das ist ja eine Person mit Wünschen, mit Needs, mit einem Integrations-Onboarding-Bedarf. Das heißt, ich bediene sozusagen ein gesamtes Netzwerk. So, I'm a People Manager now. Und das machen wir natürlich nicht nur offline, sondern vor allem auch digital. Haben dafür eine AI-first getriebene Plattform aufgebaut, die, ja, das darf man, glaube ich, schon sagen, so ihresgleichen sucht in Deutschland. Und die auch, glaube ich, jedes Mal, wenn wir die präsentieren, so mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, aber die halt wirklich da so halb Schrecken und halb Freude auslöst, wenn man halt so sagt, ja, jetzt kommt der AI-Interview-Part, da kommt der Kontakt rein und so weiter. Hier ist die Datenbank, hier wird gematcht, das ist alles DSGVO-konform und so können wir das dann ausrollen und sozusagen hier kommt dann der Kandidat bei euch an und wir haben quasi das gesamte digitale Leben und auch die gesamte digitale Relocation oder die gesamte Relocation digital abgebildet, sodass wir eben nicht mehr einfach nur Leute von A nach B holen, sondern es geht ja darum, kommt der gut an? Will der vielleicht Fußball spielen im Verein? Hat der vielleicht noch eine Familie, die irgendwann nachziehen müssen? Wo soll der eigentlich wohnen? Also das Thema Menschen in der Arbeit so komplett mitzubegleiten. Und da kommen auch relativ schnell Themen auf wie, was ist denn Integration? Und wieso sind wir Deutschen da eigentlich so schlecht drin? Sorry an alle da draußen, aber die Amis machen es besser oder viele machen es besser. Auch die Franzosen machen das sehr gut. Und am Ende des Tages ist unsere Mission, Avi hatte übrigens eine ganz ähnliche Geschichte auch so, der hat davor Immo.de als CEO gelenkt, war auch in Deutschland schon, ist eigentlich Brite und Inder und hat auch diese Mission und hat auch diese Resilienz daraus, dass er einfach gesehen hat, dass Anwälte aus Indien in Dubai kochen, dass irgendwie ausgebildete Ingenieurinnen in Deutschland irgendwie bei McDonald's arbeiten, weil halt einfach dieses Matching und dieser gesamte Prozess dazwischen nicht funktioniert. Daher die Idee und was Turn jetzt eben sozusagen macht, ist plattformbasierte Recruiting, Relocation und Onboarding für den deutschen oder gegen den deutschen, für den deutschen Arbeitsmarkt, gegen den deutschen Fachkräftemangel als One-Stop-Shop. Das heißt, wenn du eine meistens größere Firma bist, die eben jetzt 5, 10 Leute für einen bestimmten Fachbereich braucht, zum Beispiel Pflege oder zum Beispiel Elektrotechnik, dann managen wir von dem Erstkontakt im Ausland über die gesamte Interviewbande, Auswahlbande, die sozusagen dann online digital gestellt wird, bis zur Integration der Sprachschulen, Visum, Ankunft und auch nach der Ankunft noch, wo wohnen die Leute und wie sind sie sozial integriert, machen da eben dann auch ganz viel mit staatlichen Trägern, mit dem BMBF haben wir ein Projekt. Wir sind akkreditiert durch das BMG für ethische und faire Rekrutierung. Und machen da dann eben auch ganz viel in diesem öffentlichen sozialen Bereich, um da auch einfach, und das bleibt heute für den Rest des Podcasts mein Aufhängerhaken, diese Resilienz intern bei uns zu stärken und gleichzeitig natürlich diesen Leuten ein gutes Ankommen zu garantieren.
Ja, wir hatten dieses Jahr schon einige Folgen im Podcast, wo es um Teams ging, wo die alle nicht mehr in Deutschland sitzen. Ich erinnere mich an den Podcast mit der Eleonore zusammen, wo es um Teams ging, die bewusst im Ausland sitzen, also zum Beispiel in Vietnam sitzen und man da so ein einheitliches Team baut. Und da kam auch schon heraus, dass es gar nicht so einfach ist und sehr, sehr harte Spielregeln auch teilweise braucht, damit das funktionieren kann. Einmal von der Kultur natürlich, aber auch natürlich von der Sprache. Da muss sich auf irgendwas geeinigt werden. In ihrem Fall war es dann natürlich Englisch. Man kann nicht von allen verlangen, dann Deutsch zu sprechen. Bei euch ist es dann eher so, dass die Leute am Ende Deutsch sprechen müssen. Deswegen ja auch der Sprachkurs, wenn das nicht im Zweifel schon vorhanden war, vielleicht durch die Schulausbildung. Erzähl noch mal so ein bisschen, du hast eben die These gesagt, wir Deutschen sind nicht besonders gut in Integration. Ich kann es mir vorstellen, warum, aber ich kann es noch mal so kurz ein bisschen erklären. Was machen wir denn falsch? Also warum läuft es nicht so gut?
Das Thema Integration ist ja eine Hohl- und eine Bringschuld. So. Es gibt da jemanden, der kommt hierher. Übrigens da vielleicht auch die typischen Jobs, die wir so bedienen, sind halt wirklich auch, ne, man hat es ja auch schon gehört, sind meistens so die Jobs, die muss man mit beiden Händen anfassen. Die kann man einfach nicht wegdelegieren irgendwie in andere. So ist genau das Gegenteil wahrscheinlich, was die Leo da gemacht hat. Und bei dem Thema, wieso sind wir da nicht so gut drin? Wir Deutschen, glaube ich, leben vieles. Wir erwarten sehr viel voneinander. Vieles ist unausgesprochen. Und gleichzeitig sind wir auch wirklich so ein bisschen hanebüchen, wie wir durch die Welt gehen und uns denken, dass das alles läuft. Da kommt jetzt also jemand, der jeder sozusagen, bleiben wir beim Beispiel Pflege, der hat jetzt im Ausland gepflegt, wie wir alle wissen, ist das ja kein besonders entspannender Job. Und der ist dann aber nach einer 8-Stunden-Schicht jeden Tag nochmal 3 Stunden lang in meinen Kurs gekommen, hat dann da Sprache gelernt oder ist digital gelernt und dann irgendwann so gut, dass er seine B2-Prüfung, das ist ja sozusagen die höhere von diesen B-Prüfungen, bestanden und hierher kommen durfte. Das heißt, dieser Mensch hat jetzt mindestens 10 Monate, 12 Monate wirklich Vollgas hinter sich, wo der richtig geackert hat. So, und jetzt kommt er in Deutschland an und dann kommt er so in Deutschland erstmal so, jetzt zeigen wir dir mal, wie man arbeitet. So. Es muss, wenn wir als Gesellschaft diesen Fachkräftemangel von 1,8 Millionen Menschen, einmal Hamburg, jeder Kreis, jedes Kind, jede Frau, ne, 1,8 Millionen, wenn wir das stemmen wollen, dann müssen wir auf die Leute zugehen. Und das ist nun nicht in unserer DNA, das muss man so ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, bei vielen, und da gibt es ganz viele Ausnahmen, ganz viele, vor allem im Startup-Bereich, und gibt es ganz, ganz viele ganz tolle Beispiele, wie das gut funktioniert. Aber wenn wir als Gesellschaft uns nicht oben auf die Stirn schreiben, welcome, und wirklich dann auch auf die Leute eingehen, wenn es soll einfach keine Diskussion mehr sein, dass man vegetarische oder in unserem Fall oft auch Halal-Küche, ich weiß, vegetarisch ist ja immer Halal, anbietet. Das sollte einfach, dass die Currywurst oder auch neben der Currywurst auch was anderes in der Mensa gibt, das sollte einfach keine Diskussion sein. Das ist in einer globalisierten Welt einfach nicht mehr zeitgemäß. Und es gehört nun auch zum Teil der Wahrheit, dass wir einfach immer spezifischer werden. In den Needs, die wir benötigen, das Matching zwischen dem, was wir eigentlich benötigen, durch die Industrialisierung, bleiben wir beim Pflegebereich. Wir brauchen nicht ja einen Pfleger. Am besten brauchen wir immer in Deutschland Intensivpfleger mit am besten noch einem Pädiatriefokus oder Neonatologie oder. Wir haben gar keine Pfleger, aber dann auch die sozusagen, die im Ausland in Jordanien sitzen, zu sagen, hey, gerade Jordanien ist bei uns so ein cooles Beispiel dafür. Wieso kommst du nicht nach Deutschland? Du bist Neonatologie-Schwester, machst es hier? Dann sagen die, ja gut, Leute, ich verdiene halt in Saudi-Arabien mehr und außerdem bin ich da sozusagen, so wie ich da ankomme, werde ich halt einfach angenommen. Und in Deutschland bin ich immer sozusagen so ein bisschen der Ausländer und es ist halt immer ein bisschen schwierig für mich, in alles reinzukommen. Was uns da in Deutschland aber wieder sehr zugegen kommt und was da und da mein großer Shoutout an alle, die da dabei sind, das sind Vereine tatsächlich. Also gerade die Vereinskultur in Deutschland, Handball, Fußball, in meinem Fall Basketball, ist etwas, was einfach Integration nachhaltig schafft. Denn am Ende des Tages, die Leute kommen ja hier, ich sage mal in Anführungsstrichelchen, nackt an. Ja? Die haben wahrscheinlich finanziell sich da schon irgendwie committed, um herzukommen. Bei uns jetzt nicht. Also muss man immer sagen, wir sind das Gütesiegel zertifiziert. Das heißt, die haben für unsere Dienstleistungen nichts bezahlt. Aber die müssen eine Wohnung einrichten, die müssen irgendwie hier auch einen Aufschlag schaffen und sind halt im Fall von Tunesien 400 Euro, im Fall von Indien 320 Euro im Monat für eine Pflegestelle gewohnt. Da kann man sich dann vorstellen, wie weit man kommt. Ich kann meine Services umsonst anbieten und auch den Flug und so, das wird alles bezahlt, aber so spätestens am ersten Arbeitstag haut das richtig rein. Die kennen niemanden. Es gibt keine Netzwerke im schlimmsten Fall. Jetzt sind sie die Ersten, die hier ankommen. Und jetzt kommt der Deutsche, der dann oft immer, sage ich mal, hier ist meine Arbeit und da ist mein Zuhause. Das sind zwei gestreckte Themen. Der dann da sagt, ja, so, da müssen die sich aber selbst zurechtfinden. Ja, genau so wird es eben nicht gehen. Sondern es wird nur gehen, indem wir ganz, ganz viele in der Pflege vor allem tolle IntegrationsmanagerInnen haben, die da hingehen und sagen, ich kümmere mich drum. Du hast ein Problem, ich kümmere mich drum. Riesenproblem für alle, die ankommen, Wohnungen. Ja, die sind halt immer nicht möbliert. Wow, macht es mal. Und auch dann in unserem Mindset natürlich, wie arbeitet man denn in diversen Teams? Ja, sei das jetzt, also, ne? Und da die ganze Diversitätspalette sozusagen spielt bei uns mit rein. Queere Teams, ausländische Teams, Teams, die irgendwie einen besonderen Fokus auf irgendwelche Aufgabenstellungen haben, zum Beispiel in der Pflege, wo es halt einfach auch mal rau zugehen kann, da muss das besonders gelebt werden. Und da sind wir einfach in vielen Fällen der angloamerikanischen Kultur ein bisschen hinterher, dadurch, dass wir nicht im Aufzug einfach zu jedem hingehen und sagen, hey, how are you doing, bla bla bla, sondern in Deutschland ist es einfach so sehr diskret, du für dich, ich für mich. Und was außerhalb von Bayern, ja, da war ja noch nie, was Berlin, das ist ja ganz weit, da müssen wir einfach wegkommen und halt aktiv auf die Leute zugehen. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich deine Integration einfach machen? Du bist ein wertgeschätzter Teil von dieser Gesellschaft. Ja, du trägst ein Kopftuch. Ja, du trägst ein Kopftuch und du bist ein genauso wertvoller Teil wie jede andere Schwester, die meine eigenen Großeltern, unsere Eltern im Krankenhaus versorgt und da eben jeden Tag ihr Bestes dafür tut, dass die eben auch hier überleben oder behandelt werden. Und das ist das, wo wir ansetzen müssen. Und dafür muss ich immer wieder in die Bresche springen.
Jetzt können wir den Podcast eigentlich schon beenden, weil es war ein super Schlussplädoyer.
Das war's. Tschüssi.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, wie viele Themen das hat. Mir rattern sehr, sehr viele Themen jetzt gerade durch den Kopf. Ich versuche das mal so ein bisschen zu strukturieren, dass wir das nochmal so einzeln auch angehen. Weil in diesem Thema Integration, da ist jetzt schon sowas wie Kantine angesprochen. Da sind dann schon auch Details. Aber klar, das führt dazu, dass die Leute sich am Ende wohlfühlen und auch hier überhaupt arbeiten wollen. Und natürlich dann auch zum Thema Fachkräftemangel wir dann persönlich was beitragen. Ich habe sehr viel Hürden rausgehört, die eher so Management-Hürden sind. Also ich habe halt Prozesse geschaffen oder ich habe halt Strukturen geschaffen, so typische Teams. Wir haben ja auch so 1000 Richtlinien und wir halten uns ja auch sehr, sehr gerne an diese Richtlinien. Ich unterstelle das uns Deutschen jetzt einfach mal so, ne? Wir haben da halt diesen harten Prozess und der muss halt auch genauso durchlaufen werden. Und dadurch haben wir halt auch teilweise so Abteilungstrennungen, wenig teamübergreifende Zusammenarbeit. Sorry, wenn ich das jetzt gerade so harsch formuliere. Ich weiß, dass es bei vielen nicht so ist, aber ich weiß, dass es ein vielen Organisationen trotzdem leider auch noch so ist. Du sprichst ja jetzt auch gerade vom Thema Pflege. Weiß auch so ein bisschen, wie es in Krankenhäusern zugeht. Da wird es auch sehr streng nach Vorschrift teilweise gearbeitet. Und klar, wie du schon sagst, allein Schichtplan, da wird halt 8 Stunden gearbeitet und dann Hauptsache raus und nach Hause. Wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwas unterstellen, einzelnen Personen, aber sehr häufig so. Ist ja auch ein sehr anstrengender Job. Da wäre ich auch wahrscheinlich am Menschen Tagen froh, nach 8 Stunden dann einfach mal nach Hause zu können. Da kümmert man sich natürlich vielleicht nicht um den Kollegen, der gerade integriert wird, noch hinten dran. Da sind ziemlich viele Themen dran. Lass uns erstmal über das Thema Führung so ein bisschen sprechen, bevor wir über das Thema Integration auch nochmal so ein bisschen sprechen. Was muss auf der Führungsebene anders sein, damit sowas, jetzt mal abgesehen davon, dass die Leute vielleicht aus dem Ausland integriert werden, sondern allgemein Menschen in der Arbeit rein integriert werden? Das können ja auch BerufsanfängerInnen sein, die rein integriert werden, die ja genauso auf dem Realitätsgap von Schule, Studium dann in die Arbeit reinkommen. Was muss da anders passieren? Gerade in solchen sozialen Berufen, wo es auch das so ein bisschen durchklingen lassen, wo es manchmal auch so ein bisschen um den Status des Berufes geht. Bei uns in Deutschland ist das Thema Pflege jetzt nicht gerade so hoch angesehen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, also tatsächlich ist es auch der Natur meiner Arbeit geschuldet und ganz viele von den Themen, die du auch gerade angesprochen hast, auch das saubere Trennen und so weiter, macht auch bei der Integration wieder einfacher, wenn man denn die Leute richtig durchführt im Menschlichen. Und bei uns hat es sich einfach so ergeben, ne? Wir hatten zuerst immer diese Visumsprozesse und Relocation-Prozesse und so, alles haben wir gelöst sozusagen in der Pipeline und da sind wir in allem super zeiteffizient. Und irgendwann kommst du eben bei dem letzten Problem an und das ist halt dann das, wo du eigentlich selber nicht mehr so viel machen kannst, nämlich meine Finger reichen ja jetzt sozusagen in die Firmen hinein und jetzt schlagen da dann sozusagen als letzter Endpunkt Probleme auf. Was ist in dem Zusammenhang, also das Wichtigste ist vielleicht einfach mal, wir müssen die Arbeit, wie sie heute gestaltet ist, transformieren. Das ist ein kulturelles Thema. Das ist vielleicht auch in mancher Hinsicht auch ein Thema der Arbeitstrennung und des Aufräumens oder des Aufräumens im Hinblick auf die Tatsache, dass eben neue Leute aus dem Ausland kommen. Und dann übersetzen in die Strukturen, die wir dann eben daraus hoffentlich folgerichtig ableiten können. Was macht es denn mit einer Company, wenn man eben sagt, okay, also in der Pflege ist es ja ein alter Hut. Wir haben Pflegeeinheiten, wo bis zu 50% aus dem Ausland kommen. Ne? Aber was macht es denn zum Beispiel mit einem Technikunternehmen oder in einem Ingenieurunternehmen? Wenn jetzt, ich nehme immer diese Kantine als sehr plastisches, ne, also die Currywurst, die kann man ja so gerne erklären. Aber wie ändert sich sozusagen die konzeptionelle Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, wenn jetzt eben ein Influx aus dem Ausland kommt, der vielleicht kulturell anders geprägt ist, der aber auch zum Beispiel im Fall von Indien, gerade in mathematischen Themen, gerade in diesen auch stoischen Runterarbeiten in diesen IITs, in diesen gigantischen Schulen, die einfach weltweit ihresgleichen suchen, was können die an Mehrwert aus einer Managerial-Perspektive bringen in mein Team hinein und wo brauchen die eben noch Hilfe? Also diese Arbeitstransformation der Units ist etwas, was ich glaube, das ist einfach so auch viel das Thema Culture, aber auch das Thema der Manager selbst. Wir als, oder in dem Fall ja auch ich als Geschäftsführer, wie platzieren wir uns, wenn wir eben in meinem Fall jetzt eben Kolleginnen aus Jordanien, aus Palästina haben, aus der Ukraine und jetzt haben wir einen russischen Bewerber, ja, also mal hier ein bisschen Sprengstoff rein mitgenommen in den Podcast. Wir haben es dann so gelöst, dass wir tatsächlich intern eine Umfrage gemacht haben, eine anonyme, und da dann auch keine Probleme befunden haben, aber danach sind die Mitarbeiter eben auch die nicht aus der Ukraine auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, das finden wir mega nice, vielen Dank, sonst hättet ihr nicht machen müssen. Der Kollege arbeitet heute noch bei uns und ist auch alles überhaupt kein Problem gewesen, aber es ist einfach nur die Tatsache, dass man da an diesen komplexen Sachverhalt, der im Ausland eben passiert, dran gedacht hat und es überhaupt mit reingenommen hat in die Firmenkommunikation, wird einem da einfach sehr hoch angerechnet, wenn man da sensibel ist. Und jetzt kommt der eigentliche Part, was bekommen wir als Management eigentlich davon? Also, der geldwerte Nutzen, ich weiß nicht, ich spreche das kurz an, auch wenn es wahrscheinlich allen klar ist, wir haben berechnet, dass für jede ZFA, die wir den Zahnärzten schicken, machen wir auch ungefähr 160.000 Euro im Jahr. So, ist das da, was die an Mehrverdienst sozusagen heißt für die Praxis. Und das gilt für alle Bereiche. Wir Deutschen, wir haben einfach niemand berechnet die Opportunitätskosten von diesen Mitarbeitern, die wir nicht anstellen. So, wir sagen immer, unsere Auftragungsbücher sind voll und so weiter, wir können es nicht mehr annehmen, weil wir eben jetzt hier nicht genügend Mitarbeiter haben. Ja, was wäre denn, wenn ihr genügend Mitarbeiter hättet? Ja, was würdet ihr denn an Umsatz machen? Ah ja, schwierig im Atem. Einfach nur da auch mal die richtige Risikokalkulation aus Management-Sicht anzunehmen, wäre mal, glaube ich, ein nicer erster Schritt, sich das einfach mal richtig anzuschauen. Und dann, wenn diese Leute kommen, abgesehen davon vom monetären Mehrwert, ist ja auch einfach diese andere Arbeitsweise, dieses einmal um die Ecke denken, dieses vielleicht auch ein bisschen out of the box und hey, ich kenne da jemanden und hey, lass uns in Indien machen wir das so, in Jordanien machen wir das so. Diese Bereicherung der Teams durch diesen frischen Impuls von draußen. Ja, also in meiner Arbeit ist es fast, ich würde sagen 100% der Units, wo wir ausländische Kolleginnen reingeschickt haben, haben davon profitiert, vor allem dann, wenn es eben klare Arbeitspakete gab und die Leute da richtig sozusagen ongeboardet worden sind. Ne, wir haben immer strenge Systeme in Deutschland, das kann uns auch in diesem Kontext sehr gut helfen, gerade aus Management-Sicht. Es gibt klare Prozesse und eigentlich die einfachste Aufgabe, einfach nur das Lächeln, die Integrationsarbeit, so, so machen wir das und so, dieses Lehren. Wenn wir das im ersten Schritt einfach mal, ich das da alle draußen mitgeben kann, lernt den Leuten einfach das, wie wir es hier machen, und öffnet euch da sozusagen auch für die ganzen, sag ich mal, nicht immer, und da sind wir schon alle, nicht immer alle kluge Fragen, die da gestellt werden. Öffnet euch dafür und ihr werdet einfach sehen, wie schnell sich dieser Benefit, diese Cluster bilden mit dieser Selbstbefruchtung. Das ist so mein großer Appell an die Managements im Thema ausländische Fachkräfte.
Müssen wir da so einen Dot noch draufkleben auf das Thema Leadership? Also ich kann jetzt sagen, strategische Führung, operative Führung, Personalführung. Müsste man jetzt auch noch so einen Dot draufschreiben wie kulturelle Führung, dass man lernt, wie Menschen miteinander umgehen, gerade wenn es um Internationalisierung geht. Du hast jetzt schon so ein paar Punkte angesprochen. Nicht jedes Land ist sich mit dem anderen Land grün, aufgrund von Politik, aufgrund von Religion teilweise. Es ist jetzt gerade wieder in Thailand und Kambodscha ja im Sommer jetzt hier gesehen. Also das macht ja auch was mit den Leuten. Und ist das etwas, was die Führungsetage lernen müsste eigentlich, gerade wenn man sich damit auseinandersetzt in diesen Berufen?
Ich glaube, es ist halt einfach ein Thema der Organisation und Transformationsentwicklung, grob betrachtet. Also wenn wir einfach hingehen und uns fragen, wie soll denn meine Firma im Jahr 2050 aussehen? Wir haben uns jetzt im letzten Jahr verdreifacht. Wie hält das eigentlich so eine Firma aus? So einen extremen Zubau von Stellen? Und und da kommen wir, glaube ich, ein Thema, das hier auch schon ein paar Mal sozusagen angesprochen wurde, Werte. Ja, so Werte in einer Gesellschaft und in einem Unternehmen, wofür stehen wir eigentlich? Und was wollen wir? Und das fragen wir uns. Wir haben so 10 Werte, die kleben so an der Wand. So, das sind so alles dabei, so fly fast und mit Herz arbeiten und so weiter. Das sind so Themen, wo wir uns eben so die Mission Statements da so aufschreiben. Wie wollen wir arbeiten? Wer wollen wir sein? Und jetzt habe ich gerade ein bisschen das alles durcheinander geworfen. Aber wie wollen wir arbeiten? Wer wollen wir sein im Jahr 2030? Und wie wollen wir auch unser Zusammenarbeiten gestalten? Und einfach mal den Horizont aufzumachen und zu sagen, so, wir sozusagen in der Management-Ebene, wir sind doch diejenigen, die da vorangehen müssen. Das weiß jeder, der hier zuhört. Wenn ich es da nicht selber mache, gerade bei diesem super kultursensiblen Thema, und ich nicht selber die Werte, die ich haben will, vorlebe, dann passiert es auch nicht. Da stinkt der Fisch immer vom Kopf, wenn wir eine toxische Unternehmenskultur haben und wenn wir da so eine Blaming-Kultur haben. Natürlich, needless to say, all das haut immer noch doppelt rein, wenn man jemand aus dem Ausland kommt, der dann vielleicht in der Sprache noch nicht 100% firm ist oder in der Kultur noch nicht 100% firm ist. Da ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin ein großer Freund davon, Probleme genau zu benennen und auch direkt sozusagen darzustellen. In Indien ist das ein Thema, das darf man so nicht machen, auch schon gleich gar nicht vor der ganzen Gruppe. Ich habe mich dafür entschieden, dass das mein Weg ist, dass ich das trotzdem so machen will, aber ich habe es allen erstmal erklärt. Hey guys, ich muss euch ganz klipp und klar sagen können, auch vor der Runde, dass das richtig ist und das ist falsch und ich hätte das gerne so und so, weil es ist ja nicht so, du bist schuld, sondern es ist einfach so ein Miteinander. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter besser werden in dem Rahmen, den ich ihnen schaffe? Going forward, was heißt das für meine Firma? Was müssen auch die Neuen, die bei uns dazukommen, die kriegen immer so einen kleinen Crashkurs. How to work with Germans, how to work with Indians, ja, oder, also ich meine, das sind jetzt eben die beiden und eben viele aus Nordafrika, Palästina also formerly Palästina, jetzt Jordanien, die bei uns eben da das Rückgrat der Firma bilden. Wie arbeiten wir einander? Wie sprechen wir miteinander? Ganz großes Thema bei uns, ich weiß nicht, für die es kennen, die auch in mehreren Zeitzonen mit ihren Firmen unterwegs sind oder viel digital unterwegs sind, Meeting-Hygiene, ja, das ist auch ein ganz großes Thema. Jetzt auf der einen Seite ist es wichtig, da kultursensibel zu sein, über alles quatschen zu können, auf der anderen Seite habe ich halt so viel Zeit nicht. Also, von der Management-Ebene aus runtergedacht, Organisation und Transformationsentwicklung. Was ist das, was wir sein wollen? Und dann natürlich, wie immer in so einem kleinen, wie machen das in so einem kleinen OKR-Setup? Was sind denn die Dinge, die dazu führen, dass wir das auch wirklich umsetzen können, leben können? Und am Ende des Tages ist es wie jeder agile sozusagen Arbeitsprozess, dass du eben sagen kannst, okay, wir wollen eine Unified Company sein, die die Values von allen respektiert und lebt und in der sich auch alle sozusagen gesehen fühlen. Und das definieren wir dann runter, wie wir das machen. Der Toto Wolff, glaube ich, macht das immer für die Formel-1-Fans unter uns. Der sagt immer irgendwie am Ende der letzten Saison, glaube ich, sagt immer, wie werden wir nächstes Jahr Formel-1-Weltmeister? Und dann von diesem obersten Spitze wird dann runtergebrochen, Sektor 1, Sektor 2, Sektor 3, da müssen wir 3 km/h schneller sein auf der Geraden und die Kurven müssen irgendwie 0,2 G mehr aushalten und so weiter. Und so dekliniert er das runter, bis auch der Letzte sozusagen in der Firma verstanden hat, was die Mission ist, ne, eine große, und jetzt hier ist es eben Organisation und Transformation der Firma. Und wie leben wir das dann bis runter auf die unterste Ebene, sodass alle sich mitgenommen fühlen. Ich glaube, das sind ja eigentlich für diejenigen, die bei uns in der HR, wir arbeiten eigentlich ganz normale Themen, aber jetzt kommt bei mir eben oder bei uns immer das spezielle Thema dazu. Jetzt kommt jemand dazu, der ist nicht aus unserer Kultur, der hat einen langen Weg schon hinter sich, um hier überhaupt ansetzen zu können. Wie integrieren wir den jetzt in unsere Wertepyramide?
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, die spannendste Frage und sicherlich nicht einfach. Und da gibt es so viele Aspekte. Du hast jetzt schon so viel angesprochen. Also das Thema Toto Wolff ist, glaube ich, ein sehr guter Indikator, wo man auch einfach eine Guidance gibt und sagt halt so, hey, voll. Wo geht's hin? Was kann jeder und jeder Einzelne hier in der Organisation tun, um dieses Ziel am Ende zu erreichen? Und ich glaube, wir haben in Deutschland gerade ein Führungsproblem. Führung wird viel zu schwach gelebt. Führung gibt viel zu wenig Guidance, enabled viel zu wenig und es hat sich so ein bisschen so durchklingen lassen, wenn ich es eigentlich nicht hinkriege, das Thema Fachkräftemangel, dann bin ich auch so ein bisschen selber dran schuld manchmal. Natürlich nicht immer, es gibt Bereiche, wo das sehr schwierig ist und manchmal ist es per se auch schwierig und nicht jeder Kandidat oder Kandidatin, die kommt, ist dann auch ein guter Kandidat. Ja. Das kann alles mal sein, dass es natürlich nicht matcht, auch von der einen oder anderen Richtung. Aber man kann sehr, sehr viel tun, um das Matching auch zu machen. Du hast Vereinsarbeit im sozialen Bereich angesprochen. Das ist hier in Deutschland ein absolutes Privileg, dass wir Vereine hier haben und dass es auch noch so viele Vereine gibt, auch wenn es leider rückläufig ist. I feel you auf jeden Fall. Ich war auch lange im Vereinsvorstand und ich weiß, wie anstrengend das ist, auch mit den ganzen deutschen Gesetzen, Regulatorien mittlerweile.
Sagen. Und
das ist auch dann hier, kein Spaß mehr mittlerweile. Von daher, wenn ihr mal was Gutes tun könnt, tut was für Vereine, unterstützt die oder engagiert euch in Vereinen. Das ist sozialtechnisch das Beste, was ihr auf jeden Fall tun könnt. Und da die Leute auf jeden Fall mitnehmen.
Und es ist halt einfach so viel, ich glaube, es gibt auch so viel. Es gibt einfach so viel, wenn du dich da, und ich glaube, das ist auch das, was wir auf den Stationen und bei den ganzen Wir verwehren uns da ja ganz gerne, weil wir sagen, oh, das ist mehr Arbeit. Aber eigentlich am Ende des Tages, du fühlst dich einfach, probiert es mal aus. Ich glaube, du fühlst dich einfach danach so ein kleinen Müh besser. Und wenn du es jeden Tag machst, dann ist es einfach so eine schöne Übung auch für die Seele ein bisschen streicheln. Und ich glaube dadurch, dass man auch einfach Menschen hilft, das tut auch was für einen selbst. Und auch einfach nichts dafür erwarten, so einfach nur hinzugehen. Und da komme ich noch auf ein gerade, du hast gerade das Thema Matching angesprochen. Das ist neu bei uns und das haben wir jetzt mal ausprobiert und wir waren selber ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert. Wir nennen das Psychometric Testing. Das heißt, wir gehen in eine Firma und fragen nach einer Persona. Ja, also da kommt jetzt ein neuer Mitarbeiter in dein Team. Wie soll der denn sein? Was soll der denn mitbringen? Was sind denn für Werte? Was hat der denn für ein Bild, das ihr sozusagen basierend auf den großen 5 Denominators, wie sagt man das auf Deutsch, den großen 5 der Psychologie, so Ocean, für die es kennen, Openness, Conscientiousness, Extraversion, Narzissmus, glaube ich, haben wir dann quasi so ein ganzes Büchlein runter definiert. Und dann kommen wir zu dir an als Arbeitgeber und sagen, hey, wie soll denn der sein? So, was willst du denn von den Mitarbeitern haben? Und alleine nur, dass wir das fragen, so, da ist noch gar nichts passiert. Einfach nur, wir gehen da einfach hin und sagen, hey, wie soll der so aufgestellt sein?
Wie gut sind die Antworten? Das würde mich mal interessieren. Also kriegst du eine Rollenbeschreibung zurück?
Ja, also bei uns erstmal, du klickst es erstmal durch und dann kommt da ganz viel. Das ist so nice. Ich sag's euch, wenn ihr das noch nicht macht da draußen, macht das mal. Es geht ja in der ersten Instanz um die Übung, dass wir als Manager oder als HR-Leiter oder als Stationsleiter oder Betriebsleiter oder sonst irgendwas uns einfach mal hinsetzen und einfach mal sagen, was will ich eigentlich? Ja, der soll es machen. Ja, der soll es machen. So, den Luxus haben wir schon lange nicht mehr in Deutschland. Der sollte irgendwas machen. Der Zug ist vor 10 Jahren abgefahren. Und heute haben wir auch ein bisschen so die Konsequenz davon. Der soll das nicht nur machen, sondern er soll ja auch irgendwas auch der passen und Mehrwert liefern und auch irgendwie zu uns als Gesellschaft oder als Firma eben passen. Und eine Deutsche Bank hat wahrscheinlich ein sehr anderes Profil, das die leben und haben wollen im Unternehmen, als so ein Mittelständler, ein Sägewerk in Thüringen. Ja, das ist wahrscheinlich eine sehr andere value-basierte Sache oder in unserem Fall ein Energiehändler in Hamburg, Startup, super techy, super savvy, mit die smartesten Leute, die ich überhaupt sozusagen gesehen habe und da auch mit unseren smartesten crazy Trader aus, die wir dann in Jordanien und in Indien da rekrutiert haben, zu zum Beispiel ganz anderes Spektrum Pflege oder zu Elektrizitätswerken und Transmission, alles was eben da in Richtung Strom und Elektrik geht, ganz andere Profile. Aber das wirklich Nice, was da wirklich passiert ist, der oder diejenigen setzen sich jetzt hin und überlegen sich das erstmal. Und da passiert einfach schon sowas, einfach dadurch, dass du jetzt gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich das, was ich bei vielen Männern, sorry an alle, erstmal fühle, was ich erstmal erwarte, ja, als Mensch von dem, der da kommt, und dann aber auch als Unternehmen, dass ich mich als Mitarbeiter auch irgendwie enabled fühle und auch enabled werde, sozusagen für die Firmenvalues zu denken und sozusagen das mitzunehmen jetzt auf die Reise. Alleine da passiert schon richtig viele Dinge. Und da genau wie du sagst, es wird da ist es so ein Klickding, ne? Die müssen nicht alle durchklicken. Und am Ende kommen halt also voll die Texte. Das ist, da kriegen wir wirklich Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen, die sagen ja auch, also das allein war ja schon richtig klasse. So, und also auch dieses Bewusstsein zu schärfen, wer kommt da, was machen wir und was heißt es für unser Unternehmen. Auf der anderen Seite sitzt jetzt ein Talent, der sagt, okay, ich möchte mich dafür bewerben und der jetzt in die genau gleiche Schiene reingeschickt wird. Und dann kommt da irgendwie so ein Match bei uns rum. Und die sitzen dann so beide davor und dann lesen die ja nochmal so, was sie alles angeklickt haben. Und auch so die Erwartungsverhandlung, auch die Vorfreude sozusagen darauf, sich kennenzulernen, ist eine ganz andere, als wenn wir einfach nur, ne, ich habe Arbeit, hier ist Arbeit und du machst es jetzt. Es ist schon ganz anders geschaffen. Und die Stationsleitung oder die Betriebsleitung wurde mitgenommen, der HRler wurde mitgenommen und das Talent im Ausland wurde mitgenommen. So, also wir haben einfach eine gemeinsame Basis geschaffen. Jetzt beginnen die Interviews, jetzt wird gematcht, jetzt wird ausgewählt und so weiter, ist noch ein langer Prozess und so weiter, aber das Mindset für jetzt klopfen wir aber mal richtig ran und jetzt arbeiten wir mal richtig, was ist jetzt ja auch wirklich omnipräsent. Und tatsächlich, was bei uns dann relativ interessant war, wenn wir das machen, ist der Churn, also die Interviews, die wir umsonst geführt haben, massiv kollabiert. Also wir sind bei knapp einem Drittel der Interviews, die wir davor vorgehabt haben, bei den Kolleginnen, die es mit uns gemacht haben, weil halt einfach schon einmal mehr drüber nachgedacht wurde und diese Themen auch einmal besser internalisiert wurden. Also auch das ist, glaube ich, ein schönes Tool fürs Management, sozusagen den Kolleginnen oder Kollegen, die das dann machen operativ und die dann auch da dabei sind und auch diese Integration mittragen müssen, einfach mal vorher abzuholen, einfach mal nachzufragen, hey, was ist denn euch wichtig bei den neuen Kollegen und dann erst reinzustarten.
Ja, ich versetze das nochmal so ein bisschen auch vielleicht in eine White-Collar-Stelle dann auch rein. Also auf jeden Fall mal Gedanken machen, wen sucht ihr denn da wirklich? Also wie häufig sieht man, wie schlecht sind häufig so Stellenbeschreibungen, wo man einfach nur sieht, was nachher die Aufgaben sind, was derjenige den ganzen Tag machen muss. Da findet sich doch kein Mensch wieder. Und wenn ihr dann noch so einen Standard-Bewerbungsprozess habt, wo derjenige seinen Lebenslauf hinschicken soll, ein Motivationsschreiben, den man mittlerweile mit Gemini schreiben kann und dann bewerben sich die Leute an 100 Stellen. Wem bringt das denn was? Das bringt niemandem irgendwas. Und dass derjenige, keine Ahnung, auf irgendeine Schule gegangen ist, kann ich im Zweifel auch im LinkedIn-Profil noch nachgucken. Das braucht er mir theoretisch noch nicht mal mitschicken. Also macht euch mal wirklich Gedanken, wen braucht ihr da menschlich und was erwartet ihr von dieser Person auch in 5 Jahren? Welche Verantwortung soll diese Person übernehmen? Wo soll dieser Bereich, das Team dann auch in 2-3 Jahren stehen und welche Rolle spielt dann diese Person, die da reingekommen ist? Das soll die vielleicht Führungsverantwortung später mal übernehmen. All das sich mal auch Gedanken zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Deswegen habe ich gerade nur so nachgefragt, wie gut funktioniert das? Weil wenn ich da so nachfrage in den Organisationen, merke ich sehr häufig so, allein die Rollenbeschreibung ist meistens eher eine Aufgabenbeschreibung. Und das funktioniert schon nicht besonders gut, wenn ich jetzt überlege, dass ihr so eine Personabeschreibung macht und das jetzt vielleicht so ein Oberarzt oder so machen muss, stelle ich mir das sehr schwer vor. Von daher Hut ab, dass das so gut funktioniert. Aber klar, wenn ihr so ein bisschen Guidance mitgibt, kann das natürlich deutlich besser auch funktionieren.
Also vielleicht auch zum Gedanken. Prozess, ne? Wir haben uns ja erstmal gefragt, wir haben hoppala, so, das war so, hups, das hat ja gut funktioniert, why? Also wie gesagt, also vieles machen wir, einfach, weil es sich richtig anfühlt, aber wir hatten eigentlich ein ganz praktisches Problem und das vielleicht auch nochmal, ich gebe mal ein paar Zahlen. Ich habe mal ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt, ein bisschen mit Destatis rumgespielt und ich habe mich gewundert, wie viele Leute wollen eigentlich, also so eine sehr kalkulatorische Aufgabe, wie viele Leute wollen eigentlich nach Deutschland kommen? So, jetzt kann man da vieles definieren und so weiter. Dann haben wir halt geschaut, wer lernt alle Deutsch und wie sind die Positionen und wo sind da die Anfragen? Dann sind wir mit so einem Schätzwert weltweit von ungefähr 36 Millionen Menschen dahergekommen. Jetzt haben wir irgendwie 1.800.000 Jobs, davon 300.000 in der Pflege, so roundabout. Und dann war unser sehr praktisches Problem erstmal, matcht mal 300.000 auf 36 Millionen oder 1,8 Millionen auf 36 Millionen. So, wenn da ein Recruiter sitzt, der beim Bau der Cheops-Pyramiden anfängt, die 300.000 Leute nach deutschem Arbeitsmodell zu recruiten, dann sitzt er da jetzt und hat es gerade zwei Drittel geschafft. Also ihr wärt in ungefähr 2000 Jahren fertig, das erzähle ich dann meinen Studenten immer. Und einfach nur mal, um mal so grafisch sozusagen oder bildlich darzustellen, was der macht. Und jetzt haben wir dieses Problem. Okay, es gibt ja die Leute, die wollen ja kommen. Und es gibt auch garantiert die qualifizierten Leute, die sind ja da draußen. Und die anzusprechen und reinzukriegen, ist überhaupt nicht unser Problem. Unser Problem ist doch, wie schaffe ich es eigentlich, ich als Plattform, wie schaffe ich es, ein System aufzubauen, das jetzt diese Leute findet, okay, finden tue ich sie, und dann auch screened, interviewt, matched und dann am Ende des Tages, das ist ja alles, was davor passiert, und dann auch eben den Arbeitgebern sozusagen vorstellt. Und da kam AI einfach zum richtigen Zeitpunkt. Unsere Firma ist da einfach genau reingefallen. Wir haben 18 Techies in Indien, die nichts anderes machen als diese Systeme. Und im Prinzip ist es bei uns jetzt so, das ist alles AI first. Also das heißt, es ist alles umsonst, du kannst dich bei uns bewerben, du hast einen QR-Code, Link, irgendwas, bewirbst dich bei uns auf der Plattform, super easy to handle aus Kandidatensicht und dann wird gescreent. Und zwar nicht irgendwie, sondern halt AI first mit großen Tools, wo wir hingehen und sagen, komplett digitales Interview, das ist ein bisschen weird, weil dann da so eine Kamera mit dir spricht und du musst dann da eben Fragen beantworten und dadurch, dass es jetzt eben AI ist, ist sozusagen die Fragedichte, kann man sich so ein bisschen so vorstellen, als würde dich ChatGPT interviewen für einen Job, adaptiv, das heißt, das ist nicht einfach irgendwie vielleicht so wie so ein Physikum, so ein ABC-Test, sondern es ist halt wirklich, hey, du bist Pfleger, schön, was machst du denn auf der Station? Ah, in der Station machst du dies und das. Und dann kommen halt adaptive Fragen, die immer schwieriger werden, jetzt mal als the most simple use case, die immer schwieriger werden, um halt wirklich sozusagen am besten in der Muttersprache auch darauf einzugehen, wie fit ist denn der eigentlich auf einer Intensivstation und wie sieht denn die Arbeit da aus? Das könnte ich niemals machen, wenn ich da Menschen hinsetzen müsste. Wir schaffen im Moment so 3.500 Interviews pro Stunde, mit dem, was wir machen, um einfach unsere Datenbanken zu füllen und dann eben hingehen und diesen wunderbaren Luxus auch zu haben, zu sagen, okay, also auch für die Kandidatenseite, ne, ist das nützlich, zu sagen, okay, wo passe ich denn hin und wer interessiert sich denn für mich? Und das eben sozusagen durch den Algorithmus laufen zu lassen und die Leute einfach digital anzusprechen, den ganzen Stoff dazwischen, die Sprachschule, die Relocation, und so weiter, das ist alles unser Day-to-Day-Job, das machen wir seit 15 Jahren, das ist alles nicht mehr die Thematik, sondern unsere Thematik ist, große Zahlen an Bewerbern so auszufiltern, so vorzubilden, dass sie am Ende des Tages mit den Arbeitgebern passen, was bei uns jetzt dazu geführt hat, dass wir, ich habe jetzt die Daten leider nur für den medizinischen Bereich, zwischen 1,5 und 1,8 Interviews pro Stelle haben, coming from irgendwie 5 bis 6 Interviews pro Stelle. Heißt also sozusagen, die Leute, die sich jetzt hingesetzt haben und am Ende des Tages dann wirklich diese Interviews geführt haben, sei es vor Ort, machen wir übrigens am allerliebsten, dass die Leute wirklich vor Ort kommen, in Indien oder irgendwo, kann ich auch nochmal gleich was dazu sagen, diese Interviews führen, drastisch reduziert in der Zahl und auch in Kosten und Zeitaufwand dafür, weil wir halt einfach gesagt haben, okay, wir screenen eine ganz andere Masse, AI first, bauen daraus Notes und Algorithmen, wie wir die ganzen Punkte miteinander verknüpfen. Die werden dann von uns nochmal vorgecoacht, nochmal abgeprüft. Und dann erst kommen sie zum Arbeitgeber ins Vorstellungsgespräch. Ja, das sind einfach die Themen von morgen, glaube ich. In diesem gigantischen Pool an Wissen, Talenten und Fachkraft, die es da draußen gibt, jetzt eben sozusagen zu sagen, und wie in Deutschland, wie können wir es machen, dass wir das zusammenbringen und am Ende des Tages auch einen Mehrwert schaffen.
Das würde, glaube ich, sich jedes Recruiting-Team wünschen, unter 2 Bewerbungsgespräche pro Kandidat innen zu führen. Ich glaube, das wären Traumzahlen für die dann am Ende. Lass uns mal so ein bisschen.
In der Medizin ist das auch nochmal ein bisschen anders, ne? Weil, ja. weil auch da so, also, genau, für eine Trader-Position sieht es anders aus.
Genau. Aber, es gibt ja auch Berufe, da bewerben sich auch per se einfach auch nicht so viele. Da ist man froh für jeden, der sich bewirbt und meistens sind die dann schon sehr gut qualifiziert. Lass uns mal so ein bisschen über das Thema Integration wieder nochmal zurückkommen. Wir haben jetzt sehr viel über das Thema so drumherum gesprochen und was der Arbeitgeber machen muss, was ihr tut, um überhaupt die KandidatInnen zu finden. Lass uns mal über das Thema so erster Tag, Thema Onboarding auch so ein bisschen sprechen. Jetzt kommt da eine Person, wir haben schon viel darüber gesprochen, aus dem Ausland, alles neu, im Zweifel war die Wohnung nicht möbliert. Jetzt kommt der Stressfaktor, erster Tag, Thema Onboarding. Unterstützt ihr da auch noch? Und wenn ja, wie sollte das aussehen? Also das wird ja bestimmt kein Standard-Onboarding sein mit, hey, guck mal, hier sind die 10 Punkte, die Checkliste, das musst du jetzt erfüllen, dann bist du ongeboardet, 2 Feedback-Gespräche, Probezeit vorbei, viel Spaß.
Genau, also tatsächlich, Ich hole einmal kurz auf, sorry. Also das Thema Integration ist ja ein Thema, das meistens ja schon davor anfängt. Ja, also auch in der Vorbereitung, hier sind schon mal die Informationen. Und da kann der Arbeitgeber schon ganz viel machen. Also einfach die Leute sauber abholen, hier sind die Informationen, das brauchst du schon mal. So Themen, so die kleinen Themen, die dann noch so am Rand anfallen, irgendwie aufs Landratsamt geben, sich anmelden und irgendwie einen Handyvertrag haben und versichert sein, das machen alles eh wir. Aber jetzt eben hinzugehen und zu sagen, das ist dein Job, das sind wir, das ist unser Unternehmen und unsere Values. So, da kann man ganz viel erstmal schon mal abholen, im vorbereitenden Sinne. Und jetzt kommt der erste Tag. Und an diesem ersten Tag, da gibt es jetzt in der Herleitung auf diesen ersten Tag, gibt es so ganz bestimmte Zeitpunkte, die einfach wichtig sind. Die auch nachhaltig sozusagen diese Beziehung, die der neue Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber eingeht, geprägt werden. Wir bieten es zum Beispiel an, mal so ein ganz klassisches Beispiel, die Leute immer vom Flughafen abzuholen, weil der Arbeitgeber sitzt irgendwie in Nürnberg und der landet in Frankfurt und wir machen das alles und gehen die auch gerne abholen. Aber im integrationstechnischen Sinne ist es halt voll das Schlüsselelement. Also es ist halt super wichtig, dass wenn da jemand rauskommt, ne, die gucken dann immer ganz und da steht da jemand da mit Blumen und Schild und Schokolade und so weiter. Das ist halt was ganz anderes, als wie sozusagen, ich muss dann nochmal den Zug nehmen und da alleine hinfinden und da steht dann irgendwie so ein Azubi, der auch nicht recht weiß, wohin mit der ganzen Sache. Das ist so ein Key Memory, wo die Leute ankommen und sagen, oh krass, so, das ist zu Hause. Ja, zu Hause ist ja nicht immer nur ein Ort. Und dann der erste Arbeitstag ist so ein bisschen ähnlich. Wir versuchen das auch so zu leben mit Luftschlangen und schön, dass du da bist. Und dann gibt's unsere gebrandeten Sachen. Und so viele gerade, die aus dem Ausland kommen, die gucken halt immer so, sowas gibt's. Und war auch was für ein Riesentrara. Und ja, wir haben Fachkräftemangel und wir brauchen dieses Riesentrara. Und wir müssen die Leute wertschätzen, wenn wir wollen, dass sie bleiben. Und wenn wir wollen, dass der Fachkräftemangel aufhört und es aufhört, weh zu tun und diese ganzen Opportunitätskosten zu decken, die wir da verlieren, dann müssen wir uns darum auch Mühe geben. Und jetzt kommt der erste Tag und ganz konkret, wir versuchen sozusagen dann, und das ist auch so ein geguidetes System, mit den Leuten vorzuarbeiten. Jetzt mache ich hier mal kurz Werbung. Wir haben mit der Chiron oder mit der Chiron GmbH und zusammen mit dem BMBF in einem Projekt, das heißt 10.000 Tage Projekt, haben wir die Migration Manager Academy. Die können Sie gerne alle recherchieren, können Sie auch gerne mitmachen. Da haben wir sozusagen mit die Vorbereitungskurse entworfen, wo dann die Integrationsmanager und auch die Mitarbeiter, die jetzt vielleicht im Sägewerk in Thüringen arbeiten oder eben beim Energy Trader arbeiten, sich einfach mal so ein Bild machen können, wie schaffen wir skalierte Integration bei unserem Arbeitsplatz. Was müssen wir, das ist so ein Self-Learning-Kurs, was müssen wir vorbereiten, was sind die Checklisten, was ist wichtig für die? Ja, also auch so, ne, so ganz, wir Deutschen leben, essen ja viel weniger als die meisten anderen Kulturen, die wir unterwegs sind, aber es ist halt so voll das nice Tool, um sich zu connecten. Bei uns, die Mitarbeiter, wenn die ankommen, ich glaube, in der ersten Woche essen die gar kein einziges Mal allein, weil einfach jeder muss denen da, die werden alle durchentertaint. Aber natürlich, ich stärke dadurch als Manager die Bonds zwischen diesen ganzen Mitarbeitern und gleichzeitig betreibe ich so schon das menschlichste aller Onboarding-Aufgaben. Also da sozusagen sich da vorzubereiten und auch den Mitarbeitern, wenn es dann auf der Station oder in der Schicht ist oder eben auch im HR, auch die Zeit zu geben, sich da vorzubereiten, sich da Module zu bauen. Es gibt keine Formel, wie ich es allen sagen kann, aber sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, hey, wie wollen wir denn basierend auf den, und gibt's ja schon ganz viele Sachen, Tools, die wir haben, wie können wir es denn noch um ein Müh erweitern für die ausländischen Kollegen, die ja meistens bei uns in unserem Falle nicht aus der EU kommen, um da eben Anpassungen zu schaffen und Onboarding vorzubereiten. Und dann am ersten Tag, ich glaube, der beste Tipp, den ich dafür haben kann, ist viel Interaktion, viele Menschen und viel Freude. Aber ich glaube, das wird bei den meisten ohnehin schon so gelebt.
Ja, also ja, es ist deutlich besser geworden, aber...
Ich wollte auch mal ein bisschen loben.
Nein, es ist schon deutlich besser geworden, aber auch wenn es noch diese Zeiten gibt mit, deine Führungskraft lernst du morgen kennen, die hat heute keine Zeit, warte nochmal 2 Stunden, dann ist der Rechner auch fertig, also... Gibt es leider auch noch, wenn man mal so ein bisschen reinhört, aber bei den meisten funktioniert es mittlerweile wirklich auch sehr, sehr gut, dass man erstmal ankommt, Kaffee trinkt, vielleicht einen Kuchen isst, das Team erstmal kennenlernt und so weiter. Bei vielen muss man ja auch traurigerweise sagen, funktioniert das Recruiting ja häufig so, dass das Recruiting-Team recruitet und man am ersten Tag überhaupt erstmal das Team kennenlernt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Könnt ihr jetzt alle mal selber beurteilen? Ich glaube, wer jetzt dem Matthias hier zugehört hat, die letzten Minuten wisst ihr, dass es vielleicht nicht so eine gute Sache ist. Aber es gibt auf jeden Fall viele Punkte, die man da machen kann. Man merkt auf jeden Fall, und das ist ja das, wenn man auch mal so ein bisschen auf LinkedIn guckt, wir müssen wieder ein bisschen menschlicher werden. Wir müssen dem Thema Führung menschlicher werden. Wir arbeiten immer noch mit Menschen bei aller KI, die ja auch sehr gewinnbringend zum Beispiel einsetzt und zeigt halt, wie viel das dann auch bringen kann, macht ihr trotzdem noch ein People-Business, du hast das ganz am Anfang gesagt. Und ich glaube, das kann man sich auch nochmal vor Augen führen. Was kann ich persönlich tun, um da auch wieder menschlicher zu werden? Selbst wenn wir eine Tech-Company sind. Also wir setzen ja auch super viel mit KI ein. Also ohne KI würde mein Alltag auch nicht mehr funktionieren. Aber trotzdem arbeitet man immer noch mit Menschen in einem Team. Und man kann da wirklich unfassbar viel tun. Und die Currywurst aus der Kantine zu verbannen, ist nicht nur kulturell eine sehr gute Idee, sondern vielleicht auch allgemein eine gute Idee, die freitags vielleicht mal von der Speisekarte zu streichen, vielleicht durch einen vegetarischen Salat zu ersetzen oder irgendwie sowas. Aber sei es drum, es gibt so viele Aspekte, die man irgendwie behandeln kann. Und du hast es so schön dargestellt, wo überall was passiert und was man machen kann und wo Integration stattfindet und wie viele tausend kleine Baustellen es gibt, wo sich jeder Einzelne einbringen kann. Und bei euch sind es ja in dem Fall diese Dreierkombination aus euch, dem Kandidaten oder die Kandidatin und auch demjenigen, der dann nachher sucht, wer sich dann wie wo Mühe gibt, da die Leute zu suchen. Ich will noch mal eine Frage stellen, die mich so ein bisschen umtreibt. Wir versuchen ja hier in Deutschland ein Problem zu lösen. Machen wir dadurch in den anderen Ländern eins auf?
Ja, gute Frage. Ich finde, aus meiner Sicht gibt es da jetzt eine relativ eindeutige Antwort. Die könnte aber biased sein. Das Thema Brain Drain ist natürlich eins, das auch uns umtreibt. In der Pflege ist es Gott sei Dank auch relativ gut gelöst. Da gibt es die WHO-Liste der Weltgesundheitsorganisation, die einfach sagt, hier darfst du rekrutieren und hier nicht. Wir haben jetzt einen Spezialfall bei uns im Haus, ist Ruanda. Wir haben da selbst auch ein Förderprojekt von der Shapiro Foundation, wo wir mitmachen, wo wir dann eben nur Azubis eben holen dürfen. Die waren mal, glaube ich, auf der WHO-Liste runter, jetzt sind sie wieder drauf. Und wo wir dann eben sozusagen nur die jungen Menschen dort rekrutieren, meistens mit Fluchthintergrund, also aus Burkina Faso oder aus den Nachbarländern, die dann hier eben eine Ausbildung machen können, beginnen können in den Berufen, wo wir hier selbst keine mehr finden. Aber da ist es sozusagen einfach vorgegeben, also ich darf das nicht. In den anderen Bereichen, für uns macht es die Sache immer viel, viel, viel einfacher, wenn beide Seiten in irgendeiner Form von bilateralem Abkommen da gesagt haben, hey, das wollen wir. Ganz große Beispiele sind da jetzt die 2, vielleicht 3 Länder, die da wirklich sehr umtriebig sind. Das sind jetzt in meinem Fall Usbekistan, Indien und Südafrika, wo wirklich die Regierung das auch aktiv wünscht. Auch Türkei hat auch ein bilaterales Abkommen, glaube ich, unterschrieben. Also gibt es mehrere, auch in Südamerika. Und das ist ja für mich ein ganz anderer Hebel. Da kann ich gleich ganz anders arbeiten. Ich habe ja 36 Millionen Leute zur Auswahl für das, was ich tue. Ich suche mir dann im besten Falle die, die jetzt eben nicht zu Hause irgendwie eine Pflegekrise auslösen. Nichtsdestotrotz, es ist eine gesellschaftliche Frage auf der einen Seite. Für mich ist es also eine sehr, sehr reale Frage auch, mit der wir uns auch tagtäglich auseinandersetzen. Typischerweise ist es so, in den Ländern, in denen wir rekrutieren, ist die Arbeitslosigkeit so 17-20%. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Thema, das bei uns sozusagen wirklich visible ist. Für die gesundheits- und gesellschaftskritischen Themen Pflege, Medizin sind wir reguliert. In den technischen Fachbereichen sehe ich das eher so, und das ist vielleicht auch immer mein großes Argument. Ich bin da immer sehr libertär und auch sehr individualistisch geprägt. Für die Person ist es erstmal was super Nices. Es ist für jede Person die wir hier haben, der größte Schritt, den die je gemacht haben in ihrer Karriere, in ihrem Leben. Das ist über 90% unserer Kundinnen waren noch nie in einem Flieger gesessen, bis die eben mit uns dann arbeiten. Und einfach diese Freude auszusehen und diese Person zu sehen, die sich das jetzt selbst hart erarbeitet hat, da bin ich erstmal immer für die Person, die das gemacht hat. Im Gegenzug ist es so, dass dieser Wissenstransfer und dieses Ding, es ist ja nicht so, die Person, die wird jetzt, ne, Energy Trader, das bleiben wir mal dabei, und das ist jetzt ein ganz komplexer Job. So, die haben da ganz bewusst ganz verrückte Profile gehabt, ne? Irgendwie müssen pokeraffin sein oder Schach und so und müssen da eben genau Zug um Zug sozusagen Sachen können. Die lernen da ja auch in Deutschland bei uns, und das darf man so, ne? Wir Deutschen sind da immer gerne so, ah ja, wir machen wieder was und oh, haben wir das auch geprüft und so. Ja, guck doch mal, was du denen mitgibst. Guckst du mal auch, was du der Gesellschaft vielleicht mitgibst. Kann ich da so ein Riesending aufmachen. An Wissen, wie Energy Trading funktioniert. An vielleicht auch gerade für die Frauen, ja, an Wertschätzung und auch an Karrieremöglichkeiten, die sie, vielleicht auch Frauen, die, ne, das Kastensystem gibt es in Indien nicht mehr, aber in den Köpfen ist es natürlich immer noch da, die in Indien, wenn sie nicht aus einer hohen Kaste kamen und eine Frau waren, niemals irgendwie so eine Karriere hätten hinlegen können. Also dieses Enablement auch von gerade Frauen, können wir auch noch mal eine halbe Stunde drüber reden, ist auch ein Thema, bei dem ich sehr passioniert immer, sag ich mal, bin. Der zweitgrößte Hebel, finde ich, nach der Zuwanderung in Deutschland wäre einfach, Frauen aktiver zu beteiligen an allem. Und da einfach mal reinzuschauen, was geben wir denn? Was können die denn auch mit zurücknehmen? Nicht jeder bleibt ja immer hier für bis zur Rente. Auch wenn, sozusagen, das ist ja unser deutsches Denken. So, unser COO, der hat einfach seine Sachen gepackt, ist in Indien losgezogen, hat gesagt, okay, hier spielt die Musik und wohnt jetzt hier, er sitzt gerade im Nebenzimmer, wohnt jetzt hier in Deutschland mit Sack und Pack. Also das ist auch eine ganz andere Denkweise in der Richtung. Da müssen wir einfach auch hinkommen zu sagen, okay, was kann ich den Mitarbeitern mitgeben, was bekommen die von mir? Und auf einmal ist dieser Braindrain-Geschichte, erscheint ja auch in einem ganz anderen Licht. Das fängt bei den, ne, handwerklichen Berufen, bei den Meisterberufen an, die wir hier haben. Ich glaube, so gut ausgebildet ist weltweit niemand wie unsere Schreiner. Und hört dann bei den, sag ich mal, Autobauern auf. Ich glaube, wenn es um Dieselverbrenner gibt, macht uns weltweit niemand was vor. Bei der Batterie müssen wir noch mal ein bisschen, an alle Autozulieferer, ihr müsst auch ein bisschen fester anstrengen. Ich bin bei euch, das schafft ihr.
So gut.
Das schafft ihr. Komm. Randa, Weltmeister im Autobau muss schon bleiben. Diese Leute lernen bei uns Dinge, die einfach so gar nicht erst vorhanden sind in der Heimat. Und ja, Brain Drain, er findet statt und es ist ein Thema, das sozusagen uns auch beschäftigen sollte. In dem, wo wir jetzt aktiv unterwegs sind, Themen Renewables und Pflege, sehe ich das jetzt nicht und komme auch aus dem Gedanken her, wer sich das hart erarbeitet hat und verdient hat, hier zu arbeiten, der sollte es auch machen können und nicht durch uns da irgendwie einen Maulkorb bekommen. Und zweitens, der Wissenstransfer geht in beide Richtungen. Also auch da findet ja ein Enablement in der Heimat, in Usbekistan statt, wenn einfach gelernt wird, wie man gute Autobahnen baut und wie man gut schreinert und wie man in Deutschland pflegt.
Ja, eine letzte Frage nochmal. Du hast das Thema Ausbildung angesprochen. Jetzt, du hast sehr gute Ausbildung angesprochen, es gibt aber auch das Gegenteil, wo dann auch teilweise sehr wenig in Ausbildung investiert wird, also manche Betriebe nehmen ja mittlerweile gar keine Auszubildenden mehr, weil sie da gar nicht mehr rein investieren wollen. Wenn jetzt mal also Indien als Vergleich, ne, wir haben das so vor 20 Jahren, 15 Jahren, wurde es immer so ein bisschen ja fast belächelt, dass die so viel in IT investieren und dass es noch so ein Land ist mit... Genau, also wie die reihenweise Leute an die Uni geschickt haben, mit einer technischen Ausbildung da einen Abschluss gemacht haben. Und wenn man jetzt mal in die großen Tech-Companies guckt, wie viel Indien da eine Rolle spielt, also bei Google, Wahnsinn. Bei Microsoft, bei Atlassian etc., das ist der Wahnsinn. Da sitzen sehr kluge, sehr gut ausgebildete Leute, die heute die Führungspositionen, CEOs, ja, Microsoft und Google, wie gesagt, wo die Leute jetzt wirklich die Führungsetage eingenommen haben und die Betriebe sehr, sehr gut leiten. Und verpassen wir da auch so ein bisschen, also jetzt holen wir durch euch benötigte Fachkräfte aus dem Ausland, aber verpassen wir auch so ein bisschen auf uns zu gucken, was wir hier für eine Infrastruktur schaffen sollten? Also so Thema, kaufen wir teuer ein? Fragezeichen.
Naja, ihr habt ja mich. Ich bin doch da, Leute, komm, habt euch keine Sorge. Ich
also jetzt nicht nur in euren Bereichen, sondern allgemein. Also du bist ja jetzt weit rumgekommen, vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Welt guckend. Bilden die anderen besser aus?
Also wir sind jetzt in 16 Ländern unterwegs, wo wir aktiv rekrutieren. Ich glaube nicht, dass die anderen besser ausbilden. Und ich da zu kurz vielleicht auch nochmal was ich mitgeben kann. Fachkräftemangel. Und wenn wir uns anschauen, wie wir, ich lebe ja nur Fachkräftemangel. Wenn wir uns anschauen, wie wir den beheben können, dann haben wir irgendwie, das ist so ein Dreibeiner meiner Ansicht nach. Das Personal, das halt hier ist, darum können wir uns streiten. Wissen wir aber halt, haben wir nicht, gibt es nicht genug. Also sozusagen die nationale Workforce. Dann haben wir die internationale Workforce, das ist das, was ich tue. Ne? Ich hole Fachkräfte, die halt dann nachhaltig lang hier bleiben sollen und auch in Betrieben integriert werden sollen, über eine Plattform, die dann hier reinkommen. Und die Jugend, Azubis. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass letztes Jahr schon wieder der geburtenschwächste Jahrgang seit Aufzeichnung war. Ich glaube 1,38 Kinder pro Frau. Ich muss kein Astrophysiker oder Technomathematiker sein, um zu wissen, dass das nicht reicht. Und da fehlt es ja auch. Also da ist ja dann das nächste Problem. Die Kinder, die hier sind, dadurch, dass wir so wenige produzieren, haben eine wahnsinnige Kapitalakkumulation auf ihren Köpfen. Also die erben einfach viel, kurz gesagt. Wenn man vier Kinder hat, dann erbt man weniger, als wenn man ein Kind hat. Und gleichzeitig sind die extrem gut ausgebildet, sind Teil einer Global Workforce, die einfach sich aussuchen kann, ob sie in Amerika, der Schweiz oder in Deutschland arbeiten will. Heißt in der Quintessenz, Jobs wie Pflege, die meiner Ansicht nach einer der wertvollsten Jobs ist, die es überhaupt gibt, zusammen mit dem Arzt. Das ist einfach der Hammer, was die Leute da machen und abreißen. Ich muss aber halt in der Klinik stehen und ein Bett rumschieben und irgendwie Blut abnehmen. Oder auch, wenn ich einfach, und da auch ganz großer Respekt an jeden, der bei Windstärke 6 an, da macht man es wahrscheinlich nicht mehr, Windstärke 4 an so einem Windradl rumkrabbelt und da irgendwie Maintenance betreibt, was genauso ein wahnsinnig anspruchsvoller Job ist, der auch viel Sacrifice erfordert. Und da muss man halt auch physisch vor Ort sein. Das sind halt die Jobs, die in der deutschen Jugend, das sehen wir auch, ne, wenn wir selber irgendwie unterwegs sind, auch wenn wir hier Praktis haben und so, das ist halt nicht mehr das, was alle haben wollen. Denn da kann ich halt nicht irgendwie in Südafrika im Januar sitzen und von dort aus meine Marketing-Slides rüberschieben, im Homeoffice sozusagen, sondern ich sitze halt bei 2 Grad und Nieselregen auf meinem Windrad. Das heißt, auch da, und das sehen wir auch in unseren Zahlen, so, auch da wachsen wir halt einfach enorm. Auch da, das sind Traumjobs für Leute, die aus dem Ausland kommen. Die haben alle Abitur, die sind eigentlich sozusagen, ne, Thema Ruanda, die sind alle dreisprachig. Die sprechen alle mindestens Englisch, Französisch und Swahili. Und dann kommt halt auch noch Deutsch drauf. Wir tun es da sehr einfach, den jungen Leuten da Deutsch beizubringen. So, und der kommt halt hier und kann es halt sein Glück gar nicht fassen. Bei uns ist es halt etwas, was ist halt nicht mehr den Ansprüchen der jungen Generation sozusagen gerecht wird. Und dann sieht man aber, was da die Meister und auch die Vorarbeiter und sozusagen die alte Generation, was die an Wissen und Präzision mitbringt. Und dann auf diese Frage, so nach einer kleinen kurzen Herleitung, auf diese Frage glaube ich, dass wir eigentlich in dem, was wir den Leuten beibringen, führend sind. Das ist gigantisch, was da in den Unternehmen gemacht wird. Das ist richtig gut, auch was die Leute da mitnehmen können. Aber wir sind halt noch nicht so gut darauf spezialisiert und noch nicht so, nicht so vorbereitet auf eine internationale Workforce, die jetzt eben reinkommt und unsere Windradl managt sozusagen. Das ist halt das Problem. Aber ich kann nur jedem dringend raten, der jetzt hier zuhört, vergesst mir die Ausbildungsberufe nicht, baut die auf gar keinen Fall ab. Wenn ihr da eine Rechtfertigung braucht gegenüber der Geschäftsführung, warum ihr Ausbildungsberufe waren, dann sagt, guckt auf eure Opportunitätskosten. Wie viel verlieren wir denn dadurch, dass wir die Stellen nicht besetzen, die wir heute kreieren? Und wenn es dann auch noch an den Leuten wird, dann ruft uns an. Wir haben da ganz toll, also zum Beispiel dieses Ruanda-Projekt, das ist gefördert, das ist für die Arbeitgeber umsonst. Also sie können sich da einfach bei mir sozusagen melden. Und wir sorgen dann eben dafür, dass die Auszubildenden, also komplett mit Sprache und allem dann sozusagen zu den Arbeitgebern kommen. Ja, das sind eben so Dinge, wo wir dann eben helfen können. Und wo wir halt sagen, okay, Ausbildung ist in Deutschland einer der Treiber, warum wir eben so gute Fachkräfte haben in der Schreinerei und in diesen ganzen Berufen, die ich vorher gesagt habe. Und die wir auch ganz unbedingt erhalten müssen. Denn am Ende des Tages können wir noch so schön den Tesla planen, irgendwer muss den zusammenbauen.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Oder die Nord-Süd-Trasse, diese ganzen Überlandleitungen. Ja, irgendwer muss die doch hinsetzen. Wir wollen CO2 klimaneutral sein. Wir haben die Ziele. Wir wollen das als Gesellschaft auch erreichen. Wir sagen doch, hey, wir wollen das. Das ist so eine coole Sache. Da stehen wir alle hier im ganzen Unternehmen, stehen da alle hinter. Aber irgendjemand muss halt hingehen und Starkstromleitungen legen und anschließen und so weiter. Das ist einfach die Challenge, vor der wir stehen als Gesellschaft. Und wo wir eben auch hin müssen, dass wir das auch wieder, vielleicht auch da ein bisschen Selbstwert wieder reinbringen. Das ist vielleicht noch ein Appell an alle. So, das ist verdammt cool, was wir da eigentlich machen. Und wir haben doch eigentlich ganz schön coole Methoden. Und die ganzen Leute, die da bei uns da rumkraxeln, rumbacken, machen, pflegen, die sind eigentlich ganz schön pfiffig drauf. Aber vielleicht auch da dieses Worship, ja, Worship them. Die sind cool, die machen gute Sachen. Aber es sind halt zu wenige. Dadurch steigt die Temperatur, der Stress. Und da können wir als Management, als Leiter, als Führer irgendwie hingehen und sagen, zum Beispiel mit Talenten aus dem Ausland oder zum Beispiel durch die Integration von oder eine besseren Arbeitsbedingungen für Frauen, können wir das tatsächlich lindern.
Ja, wir haben, ich glaube, es war so ein bisschen die menschlichste Folge, die wir in den letzten Monaten hier so hatten. Das Thema war Integration Arbeit. Vielleicht könnte man sie auch Integration Mensch nennen oder sehr ähnlich. Wenn ihr jetzt nochmal ein Abschlussplädoyer haben wollt, spult nochmal den Anfang zurück und hört nochmal, was der Matthias in den ersten 10 Minuten gesagt hat und hört euch das nochmal an. Das könnte man jetzt gerade perfekt 1:1 ans Ende nochmal kopieren und damit auch den Podcast dann abschließen. Wir sind schon ein bisschen über der Stunde, aber das Thema war einfach auch gerade so spannend und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und vielleicht sind das jetzt nicht die Berufe, mit denen ihr so tagtäglich hier in dem Podcast in Berührung kommt, aber wenn ihr jemanden kennt, schaut doch mal unten in die Shownotes rein, da verlinke ich alles von Matthias, was er da anbietet mit seiner Firma und was sie alles so machen. Vielleicht hat er auch noch irgendwie ein, zwei andere Tipps oder Links, die er jetzt erwähnt hatte, dann können wir die auch gerade unten mit reinpacken. Ich würde gerade noch mal einen Abschluss machen, um dir noch mal so die Chance zu geben, noch mal was mitzugeben. Lass uns mal vom 1. in den 25. Stock mit dem Fahrstuhl fahren. Sagen wir mal, es ist ein etwas älterer Fahrstuhl, das heißt, du hast 90 Sekunden Zeit. Lass uns doch mal so 1 bis 3 deiner persönlichen Tipps jetzt, wenn du sagst, hey, jetzt hast du die Chance, einen da draußen noch mal zu begeistern, irgendetwas zu verändern. Was wären das für Dinge, die du jetzt im Fahrstuhl der Person mitgeben würdest?
Hallo, liebe Person. die drei Themen, die ich euch zum Thema internationale Rekrutierung und Fachkräftemangel mitgeben kann, ist erstens, worship your employees. Schaut zu, dass die sich wohlfühlen und fragt nach, wo fehlt's, was braucht ihr und wie sollen wir das leben. Zweitens, seht zu, dass die Leute, die dann auch angefragt werden, die dann auch vielleicht für die neue Projektarbeit, für den neuen Großauftrag etc. pp. Reinkommen, dass die auch wirklich reinkommen und dass sie dann wirklich ankommen. Im Sinne von, kommen die auch menschlich an? Werden die auch wertgeschätzt für das, was sie können? Das sind oft wirklich Top-Talente, die halt einfach noch ein bisschen holprig Deutsch sprechen, die halt noch nicht so unsere Kultur kennen. Darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass die den Job machen, der bei euch wichtig ist, der bei euch sozusagen auch die Teams entlastet und gleichzeitig eben noch diese Integration geschaffen wird, die sie dann auch nachhaltig bei uns bindet. Und zuletzt seht zu, dass ihr, wenn ihr denn diese Personen dann da habt, dass ihr auch, wir sind euch ja eure Values, was ist es, was macht uns aus, was wollen wir leben, wie kann ich das weitergeben, dass die dann da auch neu sind, bei euch ankommen, nachhaltig durch euer Unternehmen getragen werden und sozusagen blühen können in dem, was sie tun. Und da haben wir Pflege, die jetzt mittlerweile Pflegedienstleitungen sind, da haben wir Techniker und Ingenieure, die mittlerweile die kleine Teams leiten oder auch größer, das größte ist, glaube ich, 25 Mann, die vor 3-4 Jahren angekommen sind. Also das passiert, it is happening. Seht nur alle zu, dass ihr da mit dabei seid und dass ihr auch für uns alle Deutschland so einen wunderbaren und attraktiven Arbeitsplatz haltet, wie er heute ist.
Dann haben wir doch hoffentlich jetzt was dazu beigetragen. Matthias, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Wenn ihr nochmal Fragen an den Matthias habt oder sagt, hey, ich habe da eine These oder ich sehe da irgendwas anders oder ich würde gerne nochmal zustimmen, dann schreibt dem Matthias oder mir oder uns beiden doch einfach direkt mal auf LinkedIn. Profile dazu findet ihr unten in den Folgenbeschreibungen, je nachdem, ob ihr uns jetzt gerade gesehen habt oder auch nur gehört habt. Oder schreibt mir an modernwork@seibert.group. Gerne nochmal Feedback zum Format. Ist es zu lang? Ist es informationsreich genug? Welches Thema sollen wir nochmal aufgreifen? Oder ihr habt vielleicht einen Gast, wo ihr sagt, hey, die Person sollte auf jeden Fall hier mal mitmachen und ihr Wissen teilen. Dann schreibt mir das auch sehr, sehr gerne. Dann werde ich die Person ansprechen oder ihr vermittelt es auch schon mal direkt. Und dann werden wir das bestimmt auch hinbekommen. Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Der Podcast wird noch ein paar Tage dauern, bis er rauskommt. Wir haben jetzt gerade bei sehr warmen Temperaturen aufgenommen. Falls ihr das jetzt gerade hört, kann es sein, dass es schon ein bisschen kälter ist. Also kühlen Kopf bewahren da draußen und am besten nochmal ganz in Ruhe anhören, einzelne Aussagen mitschreiben und dann an den Menschen denken und schauen, was wir für die Arbeit tun können. Matthias, danke, dass du dabei warst und euch da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Danke, lieber Florian.